Am Mikrofon begrüßt Sie Oliver Bayer. Menschen möchten ein Leben führen, zu dem sie innerlich Ja sagen können, in einem Rahmen, zu dem sie Ja sagen können. Aber in einer Welt des Hyperkonsums und dem Gefühl sinnentleerter Tätigkeiten und der Zerstörung des Planeten fehlt vielen Menschen dieses Ja. So steht es in der Modellbeschreibung eines alternativen Lebenskonzepts. Und dazu begrüße ich den Neurologen Dr. Wolfgang Laloschek hier im Studio. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Professor Laloschek, Sie sind als Neurologe, speziell als Burnout-Experte bekannt. Sie haben den Bestseller Raus aus der Stressfalle verfasst. Wie war die Genese dieses Projekts, dass Sie also als Neurologe dazu gekommen sind, über dieses alternative Lebenskonzept zu schreiben? Das ist ja sehr, sehr stark konnotiert mit Ihrer Tätigkeit.
Ja, ich habe seit vielen Jahren eigentlich Gelegenheit, über das Leben nachzudenken, fast an jedem einzelnen Tag, an dem ich mit Menschen oder auch in Unternehmen arbeite, wo es Krisen gibt. Und immer wieder und immer mehr bin ich zu der Überzeugung gekommen, zu mir kommen eigentlich die Normalen, die im Krankensystem krank werden. Weil wenn Sie einen normalen Menschen in ein Irrenhaus sperren und er darf dort nichts verändern, leidet er ja mehr als der sich einbildet, er ist Napoleon. Und ich sehe, dass so viele Menschen heutzutage ein inneres, großes inneres Nein zu ihrem Leben haben oder zu dem, was sie in der Welt beobachten. Und alle diese Menschen haben eine tiefe Sehnsucht nach einem Leben mit einem inneren Ja. Ich habe in vielen hundert Gesprächen, in denen ich versucht habe, individuelle Antworten und Formulierungen für dieses innere Ja zu finden, nie jemanden erlebt, der so etwas hatte wie eine negative Sehnsucht. Aber alle diese Menschen wissen nicht, wie sie diese Brücke zu einem Leben mit einem inneren Ja schaffen können. Wo diese Brücke ist, sie haben kein Angebot, kein für sie gangbares Angebot. Und denn für die allermeisten Menschen, wenn wir jetzt zum Beispiel an die ökologischen Probleme denken, für die allermeisten Menschen, quasi die Normalbürgerinnen und Bürger, ist es schlichtweg weder möglich noch auch vorstellbar, sich irgendeiner der ja doch eh zahlreichen Öko-Initiativen anzuschließen. Wenn sie nicht wissen, wovon soll ich dort leben, wie kann ich da mein Geld verdienen, wird das in 2 Jahren noch existieren, muss ich dann über jeden Blumentopf basisdemokratisch abstimmen.
Sie springen da jetzt schon ein Stückchen weiter. Ich wollte jetzt nochmal zu Ihrer persönlichen Entwicklung. Das heißt, Sie haben mit hunderten Menschen, Patientinnen und Patienten gesprochen und haben dann irgendwann als Arzt begonnen, ein Konzept zu entwickeln. Also nicht eine Diagnose zu stellen und ein Rezept auszustellen, sondern Sie haben sich dann hingesetzt und gesagt, ich möchte an einem alternativen Konzept arbeiten, um den Menschen, die dieses Ja in ihrem Leben suchen, auch einen Ort zu geben, an dem man etwas Neues ausprobieren kann. Und wie sieht das jetzt konkret aus?
Also es gibt einen zweiten Hintergrund, wie es zu diesem Projekt kam, nämlich ich könnte es so sagen, ich liebe diese Welt. Und zwar das schon als Kind. Und zwar vor allem das, was wir an der Natur haben. Pflanzen, Tiere, Ökosysteme. Und ich habe mich hab dann nach Medizin auch Zoologie studiert, damals noch beim Rupert Riedl, was sehr inspirierend war. Und habe mich immer viel mit ökologischen Zusammenhängen beschäftigt und in den letzten Jahren auch zunehmend, auch ganz privat, mit Landwirtschaftsmöglichkeiten, die nachhaltig sind, die eher kleinteilig sind, die divers sind und vor allem boden- und humusaufbauend sind. Und aus diesen beiden Strömungen, nämlich einerseits dieses Erlebens der vielen Menschen mit dem inneren Nein und der Sehnsucht nach dem Ja und andererseits meiner eigenen Wahrnehmung und Sorge über die massiven ökologischen und natürlich auch gesellschaftlichen Entwicklungen, haben sich einige Gedanken zusammengebraut. Wenn man nämlich intensiv, eher kleinteilig und divers landwirtschaftet, Humus aufbauend, und zwar auf eine Weise, die möglichst wenig arbeitsintensiv ist, auch das ist möglich, ja, kommt man drauf, dass man zur Ernährung eines Menschen wesentlich weniger Boden braucht, als mit der noch so technisierten, bodenzerstörenden Landwirtschaft. Wenn man sich das einmal durchrechnet, kommt man drauf, dass man mit unglaublich kleinen Mengen eigentlich ein ganzes Land ernähren könnte. Und das ist gerade für Österreich zum Beispiel ganz, ganz wichtig, weil aufgrund der alpinen Lage haben wir relativ wenige landwirtschaftliche Böden. Und gerade dort, wo die besten Böden sind, breiten sich die Städte immer mehr aus, weil sich dort immer historisch Menschen niedergelassen haben. Österreich ist ja Weltmeister im Betonieren und es wird also irgendwann Probleme mit der landwirtschaftlichen Fläche geben, wenn wir nicht Formen des Landwirtschaftens finden, die wesentlich effektiver und bodenschonend sind als die heutigen.
Aber wie sieht das jetzt im Rahmen Ihres Projekts, das Sie da nennen Village Campus? Genau. Also da steckt Dorf, da steckt Campus drin. Ich habe jetzt den Schwerpunkt Landwirtschaft herausgehört. Ja. Salopp formuliert, Sie wollen ja nicht mit ein paar Menschen, die einen Sinn in ihrem Leben suchen, selbstbestimmt arbeiten wollen, jetzt einen großen Biobauernhof aufmachen.
Nein, keineswegs, sondern das waren nur die Ausgangsbedingungen für die Gedanken. Und ich habe von vornherein in größeren Dimensionen gedacht als Biobauernhof. Warum? Menschen haben eine tiefe Sehnsucht nach Kooperation und nach Beziehung und die geht uns in der Gesellschaft immer mehr verloren. Aber der heutige Mensch hat auch ein großes Bedürfnis, immer wieder mal auch ein bisschen in der Anonymität abtauchen zu können. Er hat ein Bedürfnis, auch mal Ruhe zu haben. Er möchte nicht ständig in quasi familiären Strukturen leben, sondern es braucht ein bisschen größere Gruppen. Und daher habe ich und auch gemeinsam mit anderen, die ich dann angesprochen habe, wir begonnen, uns Gedanken zu machen über Lebens- und Gesellschaftsmodelle, die von mehreren tausend Menschen aufwärts sind. Die nicht so riesig sind wie vielleicht eine Megacity wie Mexico City, wo man dann beim besten Willen keinen persönlichen Bezug mehr zum Gesamtgefüge haben kann, die aber auch nicht so klein sind wie eine Öko-Initiative mit 20, 30 Leuten, wo ich dann jeden Tag intensivst in Kontakt treten muss, auch auf der ganz persönlichen Ebene, sondern dazwischen. Und wir haben uns gefragt, wie es wohl funktionieren könnte, dass solche größeren Gemeinschaften wesentlich stärker als bisher die wesentlichen Lebensbedürfnisse überwiegend aus der Gemeinschaft heraus schaffen können. Überwiegend, sage ich, und nicht völlig, weil völlig wäre gar nicht realistisch. Was sind diese wesentlichen Grundbedürfnisse? Nahrung, Wohnen, Energie, Gesundheit, Bildung. Und was jetzt aber dazugekommen ist, wenn man diese verschiedenen Grundbedürfnisse in einer Gesellschaft implementiert, so ähnlich wie die Organe eines Körpers, die auch aufgabenteilig ganz unterschiedliche Funktionen machen, dann haben wir auch ein Gehirn, wir Menschen. Das heißt, wenn ich in solche Gemeinschaften systematisch ein Modul Forschung und Entwicklung implementiere, dann schaffe ich einen Organismus, der auch quasi denken kann und der sich weiterentwickeln kann und der aus den Innovationen heraus auch ökonomisch tragfähiger werden kann. Und ähnlich wie unser Körper, ich möchte jetzt diese Analogie nicht übertreiben, aber ähnlich wie unser Körper, der ein Herz hat, das über Blutaustausch alle Organe miteinander verbindet und zur Kooperation bringt, ist auch das Konzept dieses, wir nennen es derzeit Village Campus, ein sehr auf Kooperation und auch Austausch angelegtes Konzept. Und damit entstehen andere Systemdynamiken und man weiß aus vielen Studien, dass sich damit auch die Haltung der Menschen ändert.
Wo sind diese Gemeinschaften angesiedelt? Dieser Frage wollen wir uns in Kürze widmen. Werden das eigene Stadtzentren, werden das Stadtviertel, werden das Landstriche, die von Landflucht geprägt sind in den letzten Jahrzehnten, werden die revitalisiert? Dieser Frage, wie gesagt, wollen wir in Kürze nachgehen mit Professor Wolfgang Laloschek. Thank you. In Punkt 1 zu Gast ist Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Laluschek. Nachhaltiges Leben in natürlicher Fülle. Wir haben schon darüber gesprochen, Sie beschäftigen sich mit der Entwicklung eines alternativen Lebenskonzepts. Es heißt Village Campus. Es geht um Gemeinschaften, die über die Dimension eines Dorfes hinausgehen, aber weit unter dem liegen, was in einer Stadt lebt. Sie wollen dort neue Konzepte entwickeln. Konkret, wo wollen wir diese Teile, wo wollen wir das ansiedeln? Da gibt es, glaube ich, mehrere Überlegungen.
Dazu gibt es tatsächlich mehrere Überlegungen, weil auch wenn dieses Projekt derzeit aus einem europäischen Land heraus startet, ist es ganz wichtig, keine eurozentrische Perspektive eines klassischen Überflusslandes einzunehmen. Mhm. Denn uns muss klar sein, 95% der Menschen weltweit haben ganz andere Probleme, als dass sie sich fragen, wo finde ich ein Leben mit einem inneren Ja? Mhm. Die haben also massivste existenzielle Probleme. Insofern ist es ganz wichtig, unterschiedliche Realisierungsszenarien zu modellieren für industrialisierte Länder und nicht industrialisierte Länder, mhm, und für ländliche, also rurale Regionen und stadtnahe und städtische Regionen, mhm, weil sowohl diese verschiedenen Typen von Ländern, mhm, die einen kämpfen eher mit Überfluss, die anderen eher mit Mangel, die ruralen Regionen kämpfen eher mit Abwanderung, die, mhm, städtischen Regionen kämpfen mit ganz anderen Problemen, nämlich nicht nur mit der Zuwanderung natürlich, sondern eine Stadt heutigen Zuschnitts, eine Großstadt vor allem, ist überhaupt nicht resilient. Mhm. Im Falle einer größeren Katastrophe, ja, haben wir in einer Stadt wie Wien in 3 Tagen Bürgerkrieg, weil eine Großstadt heutigen Zuschnitts von einem ständigen, massiven externen Ressourcenzufluss verschiedenster Ressourcenströme zutiefst, ja, abhängig ist durch die immer größer werdende Just-in-Time-Produktion, auch von Lebensmitteln. Das heißt, wir kennen das nur noch nicht, wir haben das noch nicht erlebt, ja, dass das tatsächlich einmal passiert. Also daher gibt es verschiedene Szenarien, die zu modellieren sein werden für verschiedene Gegebenheiten.
Um es zu konkretisieren, darf ich da jetzt ein Luftschloss mit Ihnen gemeinsam bauen? Wir haben ganz viele Landstriche in den ruralen Gegenden in Österreich, wo Landflucht schon vor Jahren eingesetzt hat. Angenommen, also das wäre der Nährboden für Ihr Konzept des Village Campus. Jetzt haben Sie gerade das Problem mit einer Großstadt angesprochen. Wie autark sind diese Einheiten? Wie autark ist dieses Modell? Ist es also, hat es eine eigene Energieversorgung? Ist sie vom Stromnetz abgekoppelt? Hat es eine eigene Lebensmittelversorgung? Oder wie interagiert diese Einheit, dieser Village Campus, in einer, sag ich mal, Gegend, wo Leute weggegangen sind, die Sie mit diesem Konzept wieder hinbringen wollen? Mehrere Fragen auf einmal.
Aber genau. Also was ganz wichtig ist, es handelt sich keineswegs um ein Konzept, wo man beginnt, jetzt Regionen abgeschottet zu transformieren, mhm, die dann völlig autark für sich leben sollen und mit niemand mehr Kontakt haben, das wäre völlig verrückt. Sondern es geht darum, dass sehr wohl stärker als bisher die Wertschöpfung, die in einer Region passiert, stärker in der Region gehalten wird. Mhm. Sodass sowohl ökologisch als auch ökonomisch, aber auch zum Thema Gesundheit, Bildung, und wie schon gesagt, Know-how und Innovation, eine Art systematischer Humusaufbau in einer Region stattfindet im Vergleich zur Abwanderung, mhm, und Ausbluten einer Region. Die klassischen Abwanderungsregionen kämpfen damit, zuerst gehen die jungen Frauen weg, dann, mhm, haben die Männer keine Ehepartnerinnen mehr, sie haben keine Kinder, die Schulen sperren zu, dann sperren die Ärzte zu, dann kann keine Familie mehr dort leben mit Kindern und dann überaltert die Bevölkerung und es leben, mhm, irgendwann nur mehr Pensionisten dort.
Wie schaut das Angebot aus, dass Sie die Menschen dort wieder zurückholen? Wenn wir uns darauf einigen, also es wird jetzt in einer ruralen Gegend, die auch Abwanderung gezeichnet, geprägt ist, aufgebaut.
Also eines ist ganz, ganz wichtig. Es müssen Angebote geschaffen werden in Regionen, die für Menschen von sich heraus attraktiver sind als das Leben, das sie derzeit haben. Mhm. Das heißt, man kann nicht per Verordnung oder per Zwang jemanden sagen, du musst jetzt aufs Land wieder ziehen, sondern es muss die Region so gestaltet werden, dass sie für Menschen wieder attraktiv wird, zum Beispiel für solche, die vielleicht aus dieser Region kommen, die nolens volens in die Stadt gezogen sind, sich dort aber zeitlebens entwurzelt fühlen und eigentlich gerne wieder zurückgingen, was sie aber nicht können, weil es keine Schule und keinen Arzt und nichts mehr gibt. Das heißt, ich brauche so etwas einmal wie ein regionales Businessmodell, Also Regionalökonomie, die sagen kann, wie könnte eine funktionierende Wertschöpfungskette in der Region aufgebaut werden, die Menschen ihr Auskommen einigermaßen sicherstellt. Mhm. Wie kann regionale Ernährungsproduktion stattfinden, sodass weniger Abhängigkeit von internationalen Großhandelsströmen ist? Gerade bei der Energieversorgung geht der Trend massiv hin zu dezentraler Energieversorgung, auch mit ganz neuen Technologien. Und übrigens ganz wichtig, es geht keineswegs um irgendeinen Rückschritt zur Natur, sondern natürlich die Nutzung neuester Technologien, zu denen auch dezentrale Energieerzeugungs- und Speichermöglichkeiten gehören.
Das habe ich auch ursprünglich gemeint mit autark und nicht isoliert.
Also, überhaupt nicht. Und jetzt aber das ganz Wichtige dabei: wenn ich die Wertschöpfung stärker halte, stärker in der Region halte als bisher, wird das ökonomisch bedeuten, dass ich von der Wertschöpfung, die ich mit meiner Leistung erbringe, weniger nach außen abgeschöpft wird. Sprich, meine Tätigkeit wird eigentlich effizienter. Das bedeutet, wenn wir überlegen, die Naturvölker haben ungefähr 4 Stunden am Tag gearbeitet, unter Anführungszeichen, für ihr Auskommen. Wir bezeichnen es als Fortschritt. Wenn wir jetzt den 12-Stunden-Tag bekommen, ist das nicht verrückt?
Aber es ist ja freiwillig.
Es ist natürlich absolut freiwillig. Und das heißt, wir müssen ja auch schon aufgrund der Digitalisierung und anderer Dinge werden ja die ganzen Jobs verloren gehen. Das heißt, wir müssen Wertschöpfungsmodelle schaffen, in denen es Menschen möglich ist, ein gutes Auskommen auch dann zu haben, wenn sie weniger Stunden als bisher pro Tag arbeiten. Und jetzt aber noch was ganz Wichtiges: kein abgeschottetes Modell, sondern im Gegenteil, regional fokussiertere Wertschöpfung und Kreisläufe, auch Energiekreisläufe, ökologische Kreisläufe, aber gleichzeitig massive und offene Kommunikation nach außen. Denn, ganz wichtig, wenn es nicht nur eine, sondern viele solcher Communities gibt, die alle in sich gut funktionieren und alle innovationsbasiert sind, und ich vernetze diese Regionen und Gemeinden systematisch mit einem professionellen Wissensmanagement, entsteht ein Hebeleffekt, denn Wissen ist eine Ressource, die durch Teilen mehr wird. Das heißt, es entsteht ein riesiger Pool an Wissen, Know-how und Innovation, zum Beispiel auch zu agrartechnologischen Innovationen, die an einem Ort der Welt erfunden werden, die aber an 100 oder 1000 anderen Orten der Welt in der Sekunde nutzbar gemacht werden können oder verbessert werden können. Sowas wie eine Art Open-Source-Innovation. Und dadurch entstehen Folgeeffekte. Denn neben all den materiellen Gütern ist das, was wir als Intellectual Property bezeichnen, die wertvollste Ressource, die der Menschheit hat. Die heutigen Konzerne machen es ja genau umgekehrt. Die versuchen, sich flächendeckend zu verbreiten, aber ihr gesamte Intellectual Property geheim zu halten, die Quellcodes geheim zu halten, die Algorithmen geheim zu halten. Village Campus ist genau das Umgekehrte. Stärkere Fokussierung auf die regionalen physischen Kreisläufe bei gleichzeitig offenem Wissens- und Know-how-Austausch. Und das hat bestimmte Folgeeffekte, nämlich es kann ermöglichen, dass Gemeinschaften von Menschen, die ansonsten in absehbarer Zeit ihre Heimat aufgrund des Klimawandels flüchten müssen, es schaffen könnten, von Technologien zu profitieren, die vielleicht ganz woanders erfunden wurden, die aber bei zunehmender Dürre und Klimaschwankungen etc. auch für sie sehr wertvoll nutzbar sind.
Ich möchte in Kürze darüber sprechen, wie weit Sie schon in der Realisierung des gesamten Projekts stehen, dass das eben jetzt noch eine Vision, hier nach Vision klingt, aber dass das schon teilweise in der Realität angekommen ist. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich an der Sendung beteiligen wollen, unsere Telefonnummer hier ins Studio 0800 22 69 79, oder wenn Sie eine E-Mail schicken wollen, punkt1@orf.at. Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Laluschek ist heute zu Gast in Punkt 1 und spricht über sein Projekt Village Campus, über nachhaltiges Leben in natürlicher Fülle, eine vernetzte Community weltweit. Sie beginnen jetzt quasi bei Null. Und das ist eben die Frage, die ich schon angekündigt habe. Wie weit ist es nur eine Vision? Wie weit sind wir schon in Richtung Realisierung dieses Village Campus Konzepts?
Wir beginnen genau genommen nicht bei Null, denn es gibt sehr wohl weltweit einige Vorbilder, die zumindest einige wesentliche Teilaspekte unseres Modells schon implementiert haben. Das können jetzt ökologische Aspekte sein, das können aber auch regionale digitale Währungssysteme sein, wie in Sardinien, wo unter anderem die FH Salzburg mit der London School of Economics beteiligt ist. Es gibt solche Dinge in Ägypten, in Indien, in Schottland. Das heißt, es gibt weltweit auch Communities, die seit Jahrzehnten gut funktionieren, von denen wir uns auch ganz viel einerseits abschauen und die wir natürlich auch zur Vernetzung einladen werden. Denn es geht ja nicht darum, irgendwen zu überrunden oder irgendjemanden, darum geht es ja nicht, sondern zu sagen, was kann man an den Bestehenden schon zur Kooperation einladen, aber das Ganze mit einer übergreifenden Strategie der gemeinsamen Vernetzung und des Aufbaus von Wissen und Innovation und von ökonomisch tragfähigen Modellen verbinden. Anstatt, dass ich jetzt, so wie es derzeit ist, viele einzelne, aber letztlich voneinander isolierte, kleine Initiativen habe.
Ein Punkt noch, der Kapitalismus, der ja vielen als Feindbild dient, ist bei Ihnen jetzt quasi kein Gegner, den es gilt, aktiv zu bekämpfen, sondern Sie haben da einen anderen Weg eingeschlagen.
Also zum einen muss man, glaube ich, festhalten, wenn ich Kapitalismus oder Kapital einmal umdeute als Wert und Kapitalismus als den Aufbau von Werten, dann ist das einmal grundsätzlicher auch etwas, was wir in unserem Projekt anstreben. Unser Projekt ist im Wesentlichen ein gigantischer wertegenerierender Prozess. Natürlich nicht nur finanzielle Werte, sondern ökologische, gesellschaftliche und so weiter. Aber der Kapitalismus heutigen Zuschnitts ist eigentlich eine Fehldefinition des Aufbaus von Werten. Denn, und das lässt sich ungefähr so bis ins 14., 15. Jahrhundert zurückverfolgen, es hat sich eine Form des Kapitalismus weltweit als quasi State of the Art etabliert, die massivst auf Ausbeutung, auf Entwertung von Ressourcen, Leben, Natur basiert und auf Ausbeutung basiert. Das ist eine Fehldefinition des Kapitalismus, die gegen die Interessen der großen Mehrzahl der Menschen gerichtet ist. Wenn wir Kapitalismus begreifen als einen wertegenerierenden Prozess von Werten, die wir gemeinsam generieren, ist daran einmal gar nichts auszusetzen. Aber der Kapitalismus heutigen Zuschnitts bringt jetzt eine Reihe von Folgeproblemen mit sich. Unter anderem schafft er ein gesellschaftliches Mindset der Isolation. Das heißt, jeder Einzelne von uns kämpft seinen eigenen individuellen Existenzkampf und wenn Sie ein gröberes Problem haben, dann werden Ihre Freunde Ihnen schon eine gewisse Zeit lang helfen, aber nur sehr begrenzt, weil die müssen ja wieder ihren eigenen Existenzkampf kämpfen. Die haben schlichtweg keine Zeit und keine Energie dafür, sie dauerhaft zu unterstützen. Das heißt,
und wie sieht das dann jetzt im Village Campus aus?
Und jetzt geht es aber absolut nicht darum, gegen den Kapitalismus zu kämpfen. Das wäre verrückt. Das ist ein so übermächtiges Konstrukt. Das wäre völlig chancenlos. Es geht aber auch nicht darum, alle möglichen Konzepte in Bücher zu schreiben, wie Postkapitalismus und Postextraktivismus und Degrowth und wie sie alle heißen, weil erstens, die allermeisten dieser großen Konzepte führen federführend den Begriff Verzicht. Mhm. Und kein Mensch will auf etwas verzichten. Das ist zutiefst gegen die menschliche Psyche. Daher haben wir uns ein Modell überlegt der natürlichen Fülle. Und das andere ist, Konzepte werden uns nur begrenzt weiterbringen, weil der Kapitalismus lässt nicht mit sich verhandeln. Also wir brauchen uns doch nicht einbilden, dass am Verhandlungstisch das weltweite kapitalistische System sagen wird, ja, ihr habt eigentlich recht, machen wir es anders. Das heißt, wenn, dann bräuchte es ja eine Revolution und die wünschen wir uns aber auch nicht, weil die sind meistens sehr grauslich. Wir haben eine Strategie, die könnte man vergleichen, man könnte sagen die Spitzmaus-Strategie. Als die ersten Säugetiere vor 150 Millionen Jahren entstanden sind, das waren das kleine Spitzmäuse und die kamen auf die Welt, als noch die großen Dinosaurier die Erde beherrscht haben und trotzdem waren die unglaublich erfolgreich. Aber nicht, weil sie gesagt haben, wir sind jetzt da und wir kämpfen gegen euch, böse Dinosaurier, sondern die Spitzmäuse hatten eine besondere Fähigkeit, nämlich sie konnten ihre Körpertemperatur an kalte Umgebungen anpassen und daher in der kühlen Nacht relativ gefahrlos Futter suchen. Das heißt, sie haben nicht gegen etwas gekämpft, sondern sie haben etwas besser gemacht. Und daher geht es auch bei uns darum, etwas besser zu machen und so wie die ersten Säugetiere mit einer größeren Gehirn, mit mehr Intelligenz, mit Neugier und mit Kooperation und Bindung Dinge gemeinsam besser zu machen.
Das heißt, da schließt sich der Kreis zum darwinistischen Grundsatz Survival of the Fittest. Das heißt ja nicht das Überleben des Stärkeren, sondern fit in, wer sich am besten anpasst, hineinpasst,
genau.
Der kommt
und,
weiter.
Und ist doch völlig klar, dass auf einem begrenzten Planeten letzten Endes nur der fit ist, der sich so an den Planeten anpassen kann, dass auch der Planet sich an ihn anpassen kann.
Bevor ich den ersten Anrufer in die Sendung schalten möchte, noch ganz kurz, welche Organisationen, wen haben Sie bisher an Bord dieses Projekts?
Seit wir an diesem Projekt arbeiten, hat sich ein fast unglaubliches Netzwerk etabliert von Expertinnen und Experten verschiedener Universitäten aus den Bereichen Ökologie, Ökonomie, Technologie, Städte- und Regionenplanung, internationales Recht und ähnliche Bereiche. Gleichzeitig aber mit Unterstützungszusagen maßgeblicher österreichischer Leitbetriebe, die zum Beispiel in nachhaltigen Energien oder nachhaltigen Bauformen sehr innovativ unterwegs sind. Wir haben auch einige mögliche Kooperationen mit Medien in den Startlöchern, sobald wir wirklich etwas Herzeigbares haben. Wir haben aber nicht nur, das ist kein rein österreichisches Projekt, sondern die Kooperationen und Netzwerke sind mittlerweile internationalisiert in die deutschsprachigen Länder, aber auch nach Großbritannien, nach Kalifornien. Mhm. Und wir haben eine ganze Reihe anderer spannender strategischer Kooperationen, die uns zahlreiche Tore in die Welt öffnen.
Aber weil Sie von Bauern gesprochen haben, wäre es nicht zielführender, es gibt so viele sterbende Stadtteile?
Vielen Dank für diese Frage. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass es jetzt darum geht, 1000 neue Städte in die grüne Landschaft zu stellen. Das wäre ja wiederum völlig verrückt. Sondern Village Campus ist noch viel mehr als irgendein Zustand, ist es eigentlich ein großer Transformationsprozess, in dem überwiegend bestehende Städte, Regionen, Stadtteile transformiert werden können. Manchmal wird es vielleicht sinnvoller sein, auch wirklich was Neues zu bauen oder in den bestehenden Regionen und Communities teilweise Adaptierungen vorzunehmen. Aber natürlich geht es um maximale Nutzung der vorhandenen Ressourcen.
Angerufen hat unter 0800 22 69 79 der Herr Rauch. Schönen guten Tag. Sie haben uns bis jetzt gelauscht und haben eine Frage zum Konzept des Herrn Professor Laluschek.
Hallo an das Ö1-Team. Also ich rufe aus Straden an und möchte jetzt nicht schwarz malen, sondern grün denken. Mhm. Das Ganze, was ich jetzt da gehört habe, klingt erst einmal sehr, sehr fantastisch. Und ich habe unlängst den Film Tomorrow gesehen. Und alles, was ich jetzt da gehört habe und was auch in dem Film Tomorrow zu sehen war, der auch viel zu viel Inhalt gegeben hat für das Ganze, was es da umzusetzen gäbe auf der Welt, Das gibt es ja alles schon und das wissen wir ja schon lange, lange Zeit. Meine Frage ist jetzt, können wir es verhindern, dass die große Politik, die große Wirtschaft, die vielleicht nicht so alternativ oder in Zusammenhängen denkt, solche Projekte nicht wieder verhindert, dass diese Projekte nicht in Schubladen landen? Der Ambros hat das gesungen, die besten Lieder sind zum Überbleiben verurteilt. Und ich bin 52, ich habe mit 18 das erste Mal wählen dürfen, dachte, es wird nie wieder Krieg geben. Ja, so blöd werden wir ja nicht sein. Ich denke, so nah wie wir jetzt an einem großen Krieg stehen, so waren wir ja schon lange nicht mehr dran. Und ich denke mal, wie können wir das jetzt wirklich umsetzen? Also ich bin sofort dabei, ich kann mich gerne auf diese Liste nehmen. Ich bin ein Einzelunternehmer, ein kleiner aus Straden. Und ich denke mal, wie bringen wir das zusammen, dass solche Dinge wirklich umgesetzt werden? Ja, und wenn man noch einmal an Tomorrow denkt, wo mit winzigen Flächen Dörfer ernährt werden können, was uns aber ausgeredet wird, dass das unter die Leute kommt. Und abschließend noch, ich will das nicht co-kommentieren, sondern ich bin wirklich begeistert. Ich denke mir, die 95% der Menschheit, die andere Sorgen hat, da haben wir in unserem Wohlfühl-Europa, in dem zentralen Europa, wo wir alle hochjammern, großartig jammern, 95% wirklich anderes zu tun, als darüber nachzudenken. Also uns ist wichtig, ob man den günstigsten Geizis-Geil-Fernsehapparat kaufen oder den günstigsten Treibstoff oder was auch immer. Ne? Also so sind die 95%
Herr
in
Rauch,
Relation zu
danke
stellen.
mal für
Danke,
diese Worte. Es sind ganz viele
Entschuldigung.
Aspekte. Nein, Sie
Danke.
brauchen sich überhaupt nicht entschuldigen. Es ist so, da sind ganz viele Aspekte und ich möchte jetzt gleich an den Herrn Professor Laluschek weitergeben. Da gibt es sehr viel zu beantworten.
Ja, herzlichen Dank für all diese wichtigen Fragen. Und zu dieser Frage, wie kann ich jetzt die große Politik zu etwas bewegen oder für uns gewinnen? Eines der ganz großen Probleme der Welt oder der Menschheit, meiner Meinung nach, ist etwas, was ich bezeichnen würde als Hidden Agenda. Versteckte Gewinne und versteckte Strategien. Das heißt, die Weltpolitik und die Weltwirtschaft ist geprägt von einem Netzwerk versteckter Interessen, die uns schaden. Aber gleichzeitig ist eines auch ganz wichtig, von dem ich massivst überzeugt bin: Die Guten sind mehr. Und es gibt unzählige Politiker, die Politik noch so verstehen, wie man sie verstehen sollte, nämlich die Gemeinschaften, für die ich als Politiker zuständig bin, so zu sehen, als wären es meine eigenen Kinder. Und als hätte ich wirklich Verantwortung dafür. In Amerika sagt man, to have skin in the game. Also sozusagen habe ich auch noch etwas zu verlieren, dann werde ich Entscheidungen wesentlich nachhaltiger und verantwortungsvoller treffen, als wenn ich eigentlich nichts zu verlieren habe, weil ich die fürchterlichsten Fehler machen kann und trotzdem hinauf befördert werde. Das heißt, es gibt aber eine ganze Reihe positiv und wirklich an positiver Veränderung interessierter Politiker und Unternehmer. Und es gilt einerseits, mit denen in Kontakt zu treten. Immerhin entspricht unser Projekt auch den 17 Nachhaltigkeitszielen von UNO und EU. Unser Projekt entspricht mehr oder weniger haargenau dem, was Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si schreibt. Und es gilt, all diese positiven Kräfte zu bündeln. Und die sind meiner Meinung nach mehr als das, was uns bedroht.
Der Herr Rauch hat noch eines angesprochen, und zwar den Überfluss, unsere
Ja.
Überflussgesellschaft. Jetzt haben Sie aber vorher gesagt, dass das Konzept des Village Campus darauf beruht, und das ist das Gegenangebot, dass niemand auf etwas verzichten muss. Ist es nicht so, dass in unserer Überflussgesellschaft der Verzicht eine unabwendbare Maßnahme ist, um zum Erfolg zu gelangen?
Sie haben natürlich ganz recht, wenn wir uns fragen können, wenn wir von Fülle sprechen, von welcher Art von Fülle sprechen wir? Sprechen wir davon, dass ich zu meinen drei Hamburgern auch noch ein Kilo Marshmallows in mich hineinstopfen kann und mir drei Fernsehserien gleichzeitig mit meinem iPad parallel auch noch anschauen kann? Ist das wirklich die Fülle, die die Menschen glücklich und gesund macht? Und ich brauche keine Studien zu zitieren, sondern nur den normalen Hausverstand, der sagen wird ganz klar nein. Denn wenn wir untersuchen und auch natürlich erfahren, was uns tatsächlich glücklich macht, dann sind es nahe gute Beziehungen, dann ist es der Fakt, dass den Erfolg meiner eigenen Bemühungen mit eigenen Augen sehen zu können und ein Grundgefühl im Leben zu haben, dass es für irgendwas gut ist, warum ich auf der Welt bin. Und als viertes vielleicht noch ausreichende Regenerationsmöglichkeiten. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einer Fülle in die Breite, quasi noch mehr vom Gleichen, noch mehr Konsum. Wir wissen auch, dass passiver Konsum ja überhaupt nicht glücklich macht, sondern einer Fülle in der Tiefe und in der Diversität und in der Differenzierung. Und das ist eine völlig andere Qualität von Fülle als die Überflussfülle, die die Menschen heutzutage ein so sinnentleertes Leben leben lässt.
Der Fokus ist sehr stark auf die Landwirtschaft gerichtet, wie Sie uns schon verraten haben. Und die Frau Leitner, die jetzt am Telefon wartet, hat zu den landwirtschaftlichen Überlegungen ihres Konzepts auch etwas beizutragen. Schönen guten Tag, Frau Leitner.
Ja, guten Tag, die beiden Herren. Ich bin jetzt sehr aufgeregt schon, weil das spricht mir ganz aus der Seele, was heute zu hören ist. Es ist Folgendes, wir sind eigentlich Binnenmigranten, mein Lebensgefährte und ich, aus der Stadt Sand gezogen, von Linz nach Liebenau, dort wo die Wölfe wohnen, und haben in den letzten 20 Jahren in einer schon sehr peripheren Gegend einiges aufgebaut und sind eigentlich genau auf der Suche nach einer Erweiterung in dieser Richtung. Wir haben 8 Hektar Landwirtschaft, einen Shiatsu-Betrieb. Wir haben uns sehr, sehr stark in der Regionalentwicklung engagiert mit Gender-Themen, mit Kräuterthemen und sind auch mit der Welt verbunden. Also ich wäre gern ein Glied der Kette.
Frau Leitner, das ist eine Frage, die ich auch gleich weitergeben möchte. Wie kann man Teil dieses Konzepts werden? Wie kann man also mit Village Campus in Kontakt treten? Was ich sehr sympathisch finde, ist, dass Sie keine Homepage haben, weil in den meisten Projekten zuerst investiert wird in den Schein ohne Sein. Und der Schein manifestiert sich in so vielen Websites, die dann 2 Jahre später noch immer auf dem gleichen Stand sind. Das haben Sie nicht. Aber wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten?
Also derzeit kann man auf eine völlig pragmatische und simple Weise mit mir in Kontakt treten, indem man mir zum Beispiel ein E-Mail schreibt. Wenn auch mittlerweile sehr viele andere Menschen in dem Projekt involviert sind, fließen derzeit noch immer die Fäden bei mir zusammen. Aber was wir anstreben, und das ist eigentlich das derzeitige große Ziel, ist die professionelle Finanzierung einer multiprofessionellen Umsetzungsstudie für verschiedene Szenarien und auch gleich in Verzahnung mit ersten Umsetzungsschritten in verschiedenen Regionen. Das kann in Österreich, aber auch durchaus auch außerhalb sein, weil Österreich ist schon ein sehr spezielles Land, nämlich doch relativ saturiert, während es andere Länder gibt, die extrem strukturschwach sind und die einen wesentlich dringenderen Bedarf haben. Und sobald wir diese Finanzierung aufgestellt haben, werden wir auch eine Homepage machen. Mhm. Aber die heutige Zeit krankt an unglaublich viel Ankündigungsaktionismus. Und wir haben genau den umgekehrten Weg beschritten, nämlich im Hintergrund einmal eine große Menge an wirklicher Substanz, und zwar professioneller Substanz und einem professionellen Netzwerk aufzubauen, das durch die entsprechende Finanzierung dann im Nu zu vollem Leben erweckt werden kann.
Kann man zu diesem Zeitpunkt einen Zeitrahmen abstecken? Ich frage deshalb, weil ich anhand der Anruferinnen und Anrufer merke, dass dieses Thema natürlich bewegt. Ja. Und das heißt, in welchem Zeitrahmen sprechen
Ganz
wir
Ganz genau.
Da?
Also zu dem, was Sie zuletzt gesagt haben, kann ich auch nur sagen, ich habe in den letzten Monaten unzählige Gespräche mit verschiedensten Menschen geführt, von denen die mir eines deutlich gemacht haben, was ich ja vorher schon vermutet habe, nämlich die Zeit ist reif. Mhm. Menschen unterschiedlichster Altersstufen, gesellschaftlicher Stufen, Bildungsniveau, mit unterschiedlichsten Fähigkeiten und Einflussbereichen sehnen sich danach. Die Zeit ist wirklich reif und es fehlt uns nicht an Wissen. Wir haben alles Wissen, was wir brauchen. Was wir müssen es bündeln. Und dann können wir gemeinsam wirklich was Großes umsetzen.
Herr Professor Lalušek, es ist sehr schön zu sehen, wie viele E-Mails uns erreichen, und es gibt einen Tenor, den ich da zusammenfassen darf. Die Leute wollen sofort mitarbeiten. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr positives Feedback, aber bis dahin, bis sie tatsächlich sich ans Umsetzen machen können, gilt es halt noch ein paar Fragen der Finanzierung zu klären.
Also das ist ganz richtig. Ich freue mich natürlich über ein solches Feedback und wirklich herzlich gerne kann man mich auch direkt kontaktieren. Mhm. Wir haben ein ganz konkretes, pragmatisches Ziel, weil wir ja eben neben all dem Idealismus und der Visionarität auch Realisten sind. Wir streben die Finanzierung einer multiprofessionellen Umsetzungsstudie an, die die Bereiche Ökonomie, Ökologie, Recht und Governance, genauso wie Gesundheits- und Bildungsmodelle, professionelle Marketing und Kommunikation in einem professionellen Projektmanagement transdisziplinär vereint. Und wir hatten schon einige Gesprächsrunden mit mehreren Wissenschaftlern und Experten und Unternehmern an einem Tisch, die draufgekommen sind, sie sind ja noch nie mit Leuten anderer Disziplinen an einem Tisch gesessen. Meistens werden nur Partikulallösungen erarbeitet und das Wesentliche sind aber die Naht- und Schnittstellen zwischen den Disziplinen. Dafür werden wir etwa 1,5 Millionen Euro brauchen. Wir sind derzeit in Gesprächen mit ersten möglichen Teilfinanziers. Wir streben derzeit bewusst nicht die primäre Finanzierung über öffentliche Förderungen an, denn um einen EU-Antrag zu stellen, muss ich einen Experten schon einmal ein halbes Jahr finanzieren, damit er das schreibt. Ja. Was wir eher suchen, sind Menschen oder Organisationen, aber auch Menschen, die bereit sind, einen Teilbetrag dieser professionellen Studie zu finanzieren. Und es gibt eine nicht geringe Zahl von Menschen, die durchaus gut in der Lage sind und die auch etwas auf diese Weise zu dem Jahr in einer Welt beitragen können.
Ich möchte noch unsere Hörerinnen und Hörer via E-Mail an der Sendung teilhaben lassen. Die Frau Angelika Schöppel hat uns geschrieben, sie möchte wissen, ob in dem Projekt auch nachhaltige Ortsentwicklungskonzepte, sprich Architekturprojekte, verdichteter Holzbau, etwa Atriumhäuser etc. Quasi inkludiert sind. Und sie möchte wissen, ob sie auch mit Studierenden zusammenarbeiten.
Da bedanke ich mich sehr für die Frage, weil beides kann ich mit einem lauten Ja beantworten. In unserem Projektteam sind Menschen, die nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich sehr stark in Städten und Regionen entwicklerisch und planerisch seit vielen Jahren praktisch tätig sind, die aber gleichzeitig auch globale, profunde Erfahrung haben mit Gastprofessuren in Singapur und Harvard und Riesenprojekten auch in anderen Kontinenten. Das heißt, die gestalterische Weise ist ein ganz wichtiges Element, weil das, was wir zum Beispiel heute in dieser unglaublichen Smart City Hype erleben, ist oft sehr unmenschlich und rein technologielastig. Und ich kann Ihnen ganz klar sagen als Mediziner, das wird Menschen kränker machen als vorher. Das heißt aber sehr wohl, neue Technologien nützen, aber auf eine menschenorientierte und menschengerechte und aus meiner Sicht kann ich sagen hirngerechte Weise. Wir werden gleichzeitig, es sind auch Universitäten an unserem Projekt beteiligt und wir haben schon Pläne, wie wir unser Projekt auch in bestehende Lehrveranstaltungen einspeisen können, sodass man dann im Rahmen von zum Beispiel Semesterarbeiten Gruppen von Studentinnen und Studenten beauftragen kann, ihre Visionen eines nachhaltigen künftigen Lebens zu modellieren. Und wir hatten gerade vor 2 Wochen die Gelegenheit, am Entrepreneurship Summit mit 1000 Teilnehmern in Wien 300 junge Menschen zu ihren wichtigen Brückenpfeilern ins Jahr 2030 zu befragen. Und wir werden nächstes Jahr die Möglichkeit haben, diesen Summit unter das Motto unseres Projekts zu stellen.
Wir biegen in die Zielgerade der Sendung ein. Ich möchte ganz kurz noch die Frau Eibel auf Sendung bitten. Sie wollen eine Kooperation vorschlagen, Frau Eibel. Schönen guten Tag und bitte, wenn Sie sich kurz fassen könnten, ja. Wir sind leider schon fast am Ende.
Ja, grüß Gott, ich möchte Sie nicht vorschlagen. Ich möchte eigentlich fragen, ob es auch eine Kooperation mit dem Herrn Christian Felber gibt, von dem er jetzt eigentlich nichts mehr hört und der auch in diesem Umfeld sehr aktiv war.
Ich kenne den Herrn Felber nicht persönlich, ich kenne wie wohl sehr gut seinen Namen und auch das Konzept der Gemeinwohlökonomie. Habe selbst vor einigen Monaten auch für die Organisation ATTAC einen Vortrag gehalten, wo es ja auch sehr stark um gemeinwohlökonomische, solidarische Gesellschaftsmodelle geht. Da sind sicher Konzepte und Gedanken dabei, die für uns sehr, sehr wichtig sein werden, wiewohl wir, sage ich mal so, weniger den umstürzlerischen Weg bevorzugen.
Herr Professor Lalušek, wieder einmal geht eine Sendung zu Ende, bei der 55 Minuten zu kurz gewesen sind. Danke für Ihren Besuch im Studio und alles Gute für das Projekt Village Campus.
Ich danke auch vielmals.
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie noch auf die morgige Ausgabe von Punkt 1 hinweisen. Neue historische Forschung über den Friedensvertrag von Versailles. Welche Folgen er hatte und wie er die politischen Strukturen bis heute prägt. Der Autor und Geschichtsprofessor Jörn Leonhard, einer der profiliertesten Chronisten des Ersten Weltkrieges, spricht mit Philipp Blom. Für die heutige Sendung verabschieden sich Helmut Jasper, Bettina Gmoser, Harald Landgraf und Xaver Forthuber. Am Mikrofon wünscht Ihnen Oliver Bayer noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.